Ich will Ihnen kurz vorlesen, auf welche Fragen ich eingehe. Ich mache es inzwischen gerne so, wenn ich eingeladen werde von Menschen für einen Vortrag, sage, was wollt ihr eigentlich von mir wissen? Weil manchmal kriegt man auch Einladungen, man soll über was reden und die Leute haben gar keine Fragen, man soll sich die Fragen selbst ausdenken und noch die Antworten. Und das finde ich dann eigentlich schlecht, sondern ich will die Fragen hören, da gebe ich Antworten drauf. Also die Fragen, die mir zugespielt worden sind, ich lese Ihnen vor, sie stehen zum Teil auch in der Einladung. Ist soziale Arbeit Anpassungshilfe und Disziplinierungsmittel oder kritisch-emanzipatorische Praxis? Sollen Sie stärker Ihre Unverzichtbarkeit im Sinne der Gestaltung einer solchen Gesellschaft betonen, die den Grundsatz der unantastbaren Würde der Menschen ernst nimmt? Oder steht Ihre Nützlichkeit bei der Bekämpfung von Problemen im Vordergrund? Klar ist, diese Frage stellt man nicht zufällig, man stellt sie in Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen, die soziale Arbeit, insbesondere Jugendarbeit, in die Defensive drängen und sie zwingen, sich zu positionieren, also öffentlich und gesellschaftlich klarzumachen, wozu braucht man die Veranstaltung eigentlich und in welchen Legitimationsdiskursen bewegt man sich. Wenn man sich schon anschaut, wie macht das die soziale Arbeit, wie versucht sie öffentlich kenntlich zu machen, warum sie benötigt wird, kann man im Kern zwei Strategien unterscheiden. Und ich will zunächst mal über die erste reden. Die erste Strategie, und das ist aus meiner Sicht die zunehmend dominante Strategie, heißt, soziale Arbeit versucht nachzuweisen, dass sie in der Lage ist, genau die Ziele zu erreichen, und zwar effektiv und effizient, die politisch als ihre Aufgaben definiert werden. Ich will Ihnen mal ein paar Varianten dieser Linie klar machen. Anfang der 90er Jahre, ich gehe nicht so weit zurück, war die Vorgabe Rechtsextremismus und Gewaltprävention und soziale Arbeit hat sich stark und auch Jugendarbeit darüber positioniert, das können wir, das tun wir. Das ist dann irgendwann Mitte der 90er Jahre abgeflaut. Dann kam eine stärkere Akzentuierung generell auf Prävention, soziale Arbeit, ihr müsst Prävention leisten, Gewalt, Kriminalprävention, Drogenprävention, also hat die soziale Arbeit gesagt, prima, machen wir Prävention. Die Stimmungslage ist gekippt Anfang 2000, Prävention rutschte als Thema in den Hintergrund und es kam das Megathema auf, das in den letzten Jahren den Diskurs bestimmt, nämlich Bildung. Es hieß sozusagen, soziale Arbeit ist auch Bildung, Bildung ist nicht nur Schule. Das war aber nicht die eigene Idee der sozialen Arbeit, sondern soziale Arbeit hat gemerkt, wir kriegen den Auftrag, Bildung zu machen. Wird unschöner formuliert, was zur Steigerung des Humankapitals und der ökonomisch verwertbaren Qualifikationen beizutragen. Also sagt dann sozusagen, dann machen wir eben auch Bildung. Und das ist anhaltende Diskurse, eine Debatte. Und die nächste Debatte, die kommen wird, das verspreche ich Ihnen, heißt Linksextremismusbekämpfung. Die Bundesregierung flaggt fürs nächste Jahr 5 Millionen Euro aus für Linksextremismusbekämpfung. Sie weiß nicht, was sie damit anfangen soll. Ich war vor wenigen Wochen, vor zwei Wochen im Bundesjugendministerium. Der Staatssekretär sagt, wir haben Geld. Was wir damit machen wollen, wissen wir nicht. Also schreiben Sie fleißig Anträge. Geld ist abrufbar. Ne? So eine Strategie hat zwei Probleme, mindestens zwei Probleme. Das eine Problem ist ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn die soziale Arbeit quasi wie so ein Geherder daherkommt, der quasi alles macht, was man ihm zuweist und immer behauptet, das können wir, kann man sich die kritische Nachfrage nicht so einfach vermeiden, kriegen die denn das tatsächlich wirksam hin oder könnten andere das vielleicht besser? Und an dem Punkt wird das schon in einzelnen Punkten ziemlich heikel, das will ich Ihnen mal deutlich machen an der aktuellen Kerndebatte, der Bildungsdebatte. Als die losging, Anfang 2000, haben viele, ich auch, noch relativ deutlich gesagt, naja, soziale Arbeit ist auch Bildung, aber eine qualitativ andere Bildung als die schulische Bildung und die berufliche Bildung. Das war auch der Konsens, sozusagen. Zusammenspiel zweier differenter Bildungsträger, Schule, soziale Arbeit. Dann hat man gemerkt, das lässt sich nicht wirklich gut durchsetzen, Entschuldigung, und dann kamen kluge Leute auf die Idee, wie der Leiter des Deutschen Jugendinstituts, der verehrte Kollege Rauschenbach, wir sollten doch eher die Gemeinsamkeiten als die Unterschiede betonen. Dann lesen wir im 12. Kinder-Jugendbericht die Trias von Bildung, Betreuung und Erziehung und sagen, das passt alles bestens zusammen. Da war ich schon leicht verschnupft, ein paar andere Kollegen auch, und sagten, naja, das ist zu unscharf, das wirft nämlich die Gefahr auf, dass dann die soziale Arbeit, die Jugendarbeit der Schule subsumiert wird. Wenn das Bildungsverständnis der Jugend aber das gleiche ist wie das der Schule, dann kann man es gleich in einen Topf werfen. Und wenig überraschend ist ja auch die Entwicklung bundesweit übrigens erhebliche Stellenkürzungen in der Jugendarbeit, man redet von 25% für die letzten 6 Jahre und Ausbau der schulbezogenen Sozialarbeit. Wenn Sie das allerletzte Buch lesen, des Kollegen Rauschenbach, das heißt auch, das heißt, glaube ich, Bildung sogar, wenn der Verlag, dann lesen Sie überhaupt gar nichts mehr davon, dass es irgendwie einen Unterschied gäbe zwischen Jugendarbeit als Bildungsort und Schule als Bildung. Das ist alles nur noch das Gleiche. Ne? Heißt aber dann, soziale Arbeit verliert ihre Identität, versucht sich externen Diskursen anzudienen, in der Hoffnung, da werden wir belohnt, kann sich das aber nicht davor schützen, dass die Rückfrage kommt, da wenn ihr das Gleiche macht, könnt ihr es eigentlich wirklich besser. Und dann wird es extrem heikel, weil wir in der Zeit leben, in der die empirischen Überprüfungen von Effekten deutlich werden. Mach mir ein Beispiel, ich evaluiere gerade ein großes ESF-Programm in Baden-Württemberg, 80 Projekte, 1000 irgendwas Teilnehmer, soziale Arbeit, Übergang, Schule, Beruf. Hier kann ich das sagen. Es wird sehr schwierig werden, die empirischen Ergebnisse so darzustellen, dass man sagt, das Geld ist konsequent sinnvoll ausgegeben. Ich könnte es genauer sagen. Das heißt, man begibt sich auf heikle Terrains, auf denen man durchaus zwar kurzfristig Erfolge zu verzeichnen hat, mittelfristig aber vor Hinterfragungen nicht geschützt ist, und das gilt in zahlreichen Bereichen. Das zweite Problem dieser Strategie, also wir beziehen uns auf politisch definierte Aufgabenzuweisungen, heißt, genau das, was ich in dieser Idee der Würde des Einzelnen als Bezugspunkt bestimmt ist, oder was in KLHG steht, als die Idee, wie der junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, ich glaube, ziemlich richtig, sinngemäß stimmt, das rutscht systematisch im Hintergrund. Weil es geht ja wirklich nicht mehr um den jungen Menschen und seine Rechte und Interessen. Es geht um die Bearbeitung sozialer Probleme. Also der Rechtsextreme ist jemand, der als Störfaktor in den Blick tritt. Der Linksextreme künftig auch. Genauso wie der Gewalttäter und der Drogenempfänger oder der Jugendliche, der einfach nur auf der Straße rumhängt, Krach macht und die Touristen vertreibt. Das heißt, die Perspektive ist eben nicht mehr. Gucken Sie sich das mal an, was in den Küstenregionen, Jugendarbeiter in den Küstenregionen, klare Aufgabe schafft die weg aus den Touristenmeilen, die sollen irgendwie unsichtbar gemacht werden. Oder wo ich herkomme in Freiburg, da gibt es auch viele Touristen, da ist das so ein bisschen so ähnlich. Die sollen da nicht gestört werden, nicht belästigt werden durch irgendwie viel trinkende Jugendliche und so. Das passt nicht ins Stadtbild. Heißt die, aber der eigentliche Kernauftrag der Jugendhilfe, sich an den Interessen, den Entwicklungsbedürfnissen junger Menschen zu orientieren, tritt vollständig in den Hintergrund und kommt eigentlich nur indirekt wieder ins Spiel, wenn man sagt, naja, wenn man den Rechtsextremismus bekämpfen will oder die Gewalt oder den Drogengebrauch oder was auch immer man gerade bekämpfen will, dann muss man entwicklungsförderliche Bedingungen schaffen, in der Hoffnung, wer gut aufwächst, macht keinen Blödsinn, was aber auch eine theoretische Illusion ist, über die man länger reden könnte. Es gibt nämlich auch sozusagen den Rechtsextremen, den Drogenkonsumenten oder Dealer, oder den Gewalttäter aus gut situierten bürgerlichen Elternhäusern mit Arbeit und Beruf. Das ist eben nicht nur der sozial marginalisierte Platzen-Typ aus den ländlichen Regionen, Faxen oder ähnlicher Krisengebiete.